Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Ja, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Der größte Brüller in dem Sketch von Didi Hallervorden hier ist ganz typischerweise, wie bei ganz vielen Sketchen und Witzen, die schlimmste Nachricht, nämlich der Tod der eigenen Frau von dem Mann, der diese Nachricht da bekommt. Ja, so ein wenig beneide ich die anderen drei werten Kollegen, die die letzten drei Wochen die ersten drei Predigten aus unserer Reihe Tod und Lebendig machen durften. Die beschäftigen sich nämlich alle so mit interessanten, jenseitigen, metaphysischen Themen, theologischen Fragen. Vor ein paar Wochen Auferstehung hat Arthur gemacht zu Ostern. Dann Hölle, Christoph, und letzte Woche Achim mit dem Himmel. Also schöne, jenseitige, theologische Fragen. Und für mich bleibt jetzt Thema Nummer vier über, dass sich darum drehen soll, wie wir denn hier unten als Bodenpersonal mit Tod und Trauer umgehen und leben sollen. Schwieriges Thema. Ich halte es beim Tod immer so ein bisschen mit Woody Allen. Mein Thema Tod, der hat mal gesagt, ich habe keine Angst vor dem Tod, aber ich möchte nicht dabei sein, wenn es passiert. Und ganz ehrlich gesagt, trotz dieses witzigen Einstiegs jetzt am Anfang halt, also ich habe mit dem Thema Tod echt selber ein ernsthaftes Problem, ein großes Problem. Bin ja selber schon ein bisschen fortgeschritten im Alter und ich selber bin zwar noch nicht allzu oft mit Tod oder schwerem Leiden infolge Krankheit in meinem engeren Umfeld konfrontiert worden, meine beiden Eltern leben noch, was ja recht gut ist, wenn man so Mitte 40 irgendwie ist halt, dann haben viele Leute auch schon den Tod ihrer Eltern erlebt in der Zeit. Meiner Frau geht's gut, die sitzt hier irgendwo im Publikum. Engere Freunde von mir, eigentlich alle so meine engsten Freunde, leben noch und sind auch gesund. Und was ich mitbekommen habe in den letzten 40 Jahren, war der Tod meiner Großeltern nun denn, das haben natürlich auch viele in ihrem Erfahrungsschatz drin, einige Menschen bei uns aus der Gemeinde sind gestorben, ein paar Bekannte, aber das so die Einschläge waren noch nicht so ganz dicht um mich herum. Aber das Problem mit dem Tod ist, dass der Tod uns einfach allen mal passieren wird. Also auch mir ganz persönlich und jedem von euch auch. Und früher und später ist es soweit und keine Lebensversicherung. Man kann ja Lebensversicherung abschließen, aber die versichern eigentlich nicht das, was da drin steht, sondern die geben ja nur den Angehörigen dann was. Aber keine Lebensversicherung bewahrt uns davor. Um es mal ganz platt auszudrücken, wir haben gar nicht die Wahl, ob wir mit Tod und Trauer leben wollen oder nicht, denn wir müssen mit dem Tod leben. Die Frage ist nur, wie wir das hinbekommen. Und das soll heute das Thema der Predigt sein. Und eine bei näherer Betrachtung dieses Themas brennende Frage, die ich gleich am Anfang mal in den Raum schmeißen möchte, ist auch, was Gott dabei für eine Rolle spielt. Die wahrscheinlich beliebteste Frage aller Glaubensskeptiker, aller Philosophen und aller Atheisten aller Zeiten ist wahrscheinlich, wie kann Gott denn das alles, Tod, Trauer, Leid, Krieg, zulassen? Ist Gott dann nicht ungerecht oder nicht liebevoll? Und dieses Problem nennen Philosophen Theodizee. Und darin stecken zwei griechische Worte, nämlich Gott und Gerechtigkeit. Ein Beispiel für diese Überlegung habe ich uns mal mitgebracht halt von dem guten alten Lactantius. Der ist oft zitiert worden, auch von Epikur und von verschiedenen modernen Philosophen auch. Der fasst dieses Problem so ein bisschen zusammen in folgenden Worten. Entweder will Gott die Übel beseitigen und kann es nicht. Dann ist Gott schwach, was auf ihn nicht zutrifft. Oder er kann es und will es nicht. Dann wäre Gott missgünstig, was ihm fremd ist. Oder er will es nicht und kann es nicht. Dann ist er schwach und missgünstig zugleich, also nicht Gott. Oder er will es und kann es, was allein für Gott sich ziemt. Woher kommen dann die Übel und warum nimmt er sie nicht einfach hinweg? Das ist eine oft gestellte Frage. Die wollte ich jetzt auch ganz bewusst hier am Anfang einfach mal in den Raum schmeißen. Und ich möchte mich dem Thema annähern, indem ich mich einfach mal dem Archetyp aller Gebeutelten zuwende, dem härtesten Buch scheinbar des Alten Testamentes, dem Buch Hiob. Also erster Punkt ist der Archetyp der Gebeutelten, Herr Hiob. Da ist so eine Darstellung von dem Hiob, wie sich ein Maler den vorstellt, natürlich mit langem Bart eines weisen Menschen halt, aber nackt dort in dem Schmutz liegend und nach oben schauend und klagend. Und das Buch Hiob ist eine nette Lektüre für all diejenigen, die gerade meinen, sie haben das Schicksal besonders hart getroffen. Ich denke, beim Leidenskontest würden zumindest die meisten von uns im Direktvergleich zu Herrn Hiob schwer abgeschlagen dastehen. Was passiert im Buch Hiob? Also Hiob ist, so wird beschrieben dort, ein erfolgreicher Farmer und Familienvater in archaischer Zeit, wahrscheinlich in ganz, ganz, ganz früher Zeit, die erste Zeit, so von der die Bibel berichtet. Und es wird berichtet, dass er 7000 Schafe hatte, 3000 Kamele, 1000 Rinder, 500 Eselinnen. Hinten dran steht auch immer noch, dass auch noch die Knechte dazugehörten. Die waren ja damals wohl offenkundig etwas weniger wert als der große Schafbesitz halt. Hiob war verheiratet, hatte 7 Söhne und 3 Töchter. Und gleichzeitig berichtet die Bibel von ihm im ersten Kapitel des Buches Hiob, ganz kurz und knapp, er war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse. Also noch etwas, was die meisten von uns von Hiob unterscheidet. Würde das jemand auch von dir berichten, wenn er eine Personenbeschreibung über dich abgeben sollte? Aber was wird denn in einer Personenbeschreibung über dich drin stehen? Also dieser Mann, Hiob, war nach damaligen Verhältnissen steinreich, lebte in glücklichen Verhältnissen und war noch dazu ein frommer und sozialer Mensch. Und wem würden wir dann das Glück nicht mehr gönnen als so einem Menschen, der all diese Dinge in sich vereinigt hat. Aber Hiob ist heute weniger deswegen bekannt, weil er reich war, fromm und weil es ihm eine ganze Zeit lang mal ziemlich gut ging, sondern vor allen Dingen wegen dem, was dann über ihn hereinbrach. Und wie er dann damit, was über ihn hereinbrach, umgegangen ist und wie er mit seinem Glauben auch an Gott in dieser Situation umging. Also ich denke mal, mancher von uns, oder eigentlich wahrscheinlich jeder wird das kennen, so Angst vor eingehender Post. Was kommt wohl so als nächstes, was liegt als nächstes in meinem Briefkasten drin? Vielleicht eine schlimme Nachricht über einen mir nahestehenden Menschen. Das ist natürlich, diese Angst ist natürlich ganz besonders dann begründet, wenn man eh schon weiß, jemand im Familienkreis oder so ist sehr krank und man hat Angst davor, was passiert. Oder es ist einfach etwas beruflich Verhängnisvolles, was da vielleicht im Briefkasten reinflattern könnte, eine Kündigung oder irgendwas Unangenehmes, sonstiges. Mahnungen, Geld, was ich momentan vielleicht nicht bezahlen kann. Unerwünschte Post von Behörden jeglicher Art. Und all solche katastrophalen Nachrichten nennen wir heute noch im Sprachgebrauch nicht umsonst, wie ihr nachher sehen werdet, Hiobsbotschaften. Weil nämlich, der besagte Herr Hiob in dem Buch gleich 4 solcher Botschaften übermittelt bekommt. So ähnlich wie in dem Sketch mit der Kuh Elsa. Da ruft der Butler hier an und im Buch Hiob kommen Boten und erzählen nacheinander in kürzester Zeit Hiob folgende Botschaften. Erstens, Rinder und Eselinnen sind von Räubern geklaut worden und die Bediensteten dazu, die Rinder und Esel da versorgt haben, die wurden gleich mit umgelegt halt. Erste Nachricht. Zweite Nachricht halt. Die ganzen Schafe und wiederum das Personal vom Blitz erschlagen. Dritte Nachricht. Jetzt sind alle Kamele und ihre Hüter dran, alle Kamele geklaut, alle Hüter erschlagen. Das heißt also, diese ersten 3 Hiobsbotschaften, die er da überbracht bekommt, betreffen seinen ganzen Besitz. Das war alles, was er hatte. Schafe, Kamele, Rinder, Eselin, ein riesengroßer Besitz halt, alles auf einen Schlag ausgelöscht halt. Und man würde also vielleicht sagen, heute, wenn einem das heute passieren würde, so vom Großbauern zu Hartz IV zurückgeworfen. Aber die schlimmste Botschaft, die schlimmste Hiobsbotschaft Nummer 4, die kommt ganz zum Schluss. Da steht im Buch Hiob drin, sagt dann eben ein Bote, deine Söhne und Töchter haben im Haus ihres ältesten Bruders ein Fest gefeiert. Plötzlich kam aber ein heftiger Wüstensturm auf und traf das Gebäude mit voller Wucht. Es stürzte ein und hatte alle deine Kinder unter sich begraben. Ich bin als einziger entkommen, um es dir zu sagen. Ganz erstaunlich ist dann, Hiob war offenkundig ein sehr gefestigter und sehr frommer Mann. Ich weiß nicht, wie du mit solchen 4 Hiobsbotschaften binnen kürzester Zeit, also die waren wirklich hintereinander, nicht Tage hintereinander, sondern die kamen alle so eins nach dem anderen. Ich weiß nicht, wie du mit so einer Situation damit umgehst. Bei Hiob lesen wir, was er gemacht hat. Da stand Hiob auf und zerriss seine Kleider. Er schor sich den Kopf. Das ist irgendwie so auch ein Zeichen von Trauer und von die Trauer äußerlich irgendwie zum Ausdruck bringen. Warf sich vor Gott zu Boden und sagte, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen und nackt werde ich sein, wenn ich sterbe. Der Herr hat mir alles gegeben und der Herr hat es mir wieder genommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Jetzt mal so ganz ehrlich, ich weiß nicht, was es mit mir machen würde, wenn bei mir auf einen Schlag alles futsch wäre, mit dem ich tagtäglich lebe. Und wir singen hier öfter darüber, wir haben auch gerade das Lied Blessed Be Your Name gesungen. Wer von euch hat den Text von Blessed Be Your Name verstanden gänzlich? Gut, dann wisst ihr ja, also die Leute, die jetzt den Finger Gaumann, gehe ich davon aus, ihr habt euch schon mal mit auseinandergesetzt, was da drin steht, da taucht ja auch dieser Spruch auf. Ne? Du hast es mir gegeben und du hast es wieder genommen, der Herr gibt, der Herr nimmt halt. Ne? Das ist eine ganz harte Aussage, wenn sie dann kombiniert wird, damit gelobt sei der Name des Herrn. Wenn man das laut mitsingt, dann sollte man mal kurz einhalten und sollte sich überlegen, jetzt hier, wir sitzen hier heute Morgen schön gemütlich im Kino, wir können nachher rausgehen, die Sonne scheint halt, wir werden einen schönen Tag vor uns haben halt. Heute können wir das natürlich hier singen und noch dazu, wenn es so cool untermalt ist halt wie von der Band. Aber würdet ihr dieses Lied auch dann singen, wenn euch das passieren würde, was hier passiert ist? Blessed be your name, gelobt sei der Name des Herrn. Tja, soweit so schlimm für Hiob und so erstaunlich seine Reaktion auf dieses Fiasko. Aber jetzt kommt das Schlimme, Hiobs Prüfung in Anführungszeichen ist noch nicht vorbei. Nach einiger Zeit wird er nämlich selber auch noch persönlich krank. Und zwar nicht nur irgendwie krank, sondern wird mit einer ganz unerträglichen, peinlichen Krankheit geschlagen. Man liest im Buch Hiob nach, eitrige Geschwüre brachen an Hiobs Körper aus von Kopf bis Fuß. Und das ist in der damaligen Zeit ganz besonders schlimm gewesen. Also da musste sich dann auch rausbegeben vor die Tore der Stadt, hat sich dort dann irgendwo in einen Haufen reingesetzt und hat dann dort sich mit Scherben gekratzt. Und ist also von da gesehen wirklich binnen kürzester Frist von einem reichen Großgrundbesitzer, der gesund ist und Familienglück hatte, zu einem vollkommen alleinstehenden Menschen geworden, der da draußen nur noch sitzen konnte und eigentlich im Prinzip nur noch seine eitrigen Wunden, vor denen sich andere Leute geekelt haben, nur noch abkratzen konnte. Und dann ist nur zu verständlich, was Hiobs Frau, die diese ganze Katastrophe überlebt hat, was die nun zu sagen hat. Die sagt zu Hiob, so steht es drin, voll Trauer setzte sich Hiob in einen Ascherhaufen, suchte eine Tonscherbe raus und begann sich damit zu kratzen. Und die Frau sagt, ist eine moderne Übersetzung, aus der ich das rausgenommen habe, na, immer noch fromm, wollte seine Frau wissen, mach doch Schluss mit Gott und stirb. Und diese Reaktion finde ich durchaus nachvollziehbar. Denn womit hat Hiob denn das alles verdient? Ausgerechnet so jemand wie er, von dem dann ja im Buch noch berichtet wird, er wäre fromm, er wäre sozial, er wäre jemand, der nicht nur nach seinem eigenen Leben guckt halt, es wird auch beschrieben, immer so, wenn seine Kinder dann festgemacht haben, dann hat er nochmal im Hintergrund gebetet und hat irgendwie Buße für seine Kinder getan, die könnten ja irgendwie unentdeckt was Falsches gemacht haben. Hiob war ein total frommer, integrer Mensch halt. Und selbst wenn Hiob ein Schurke gewesen wäre, so ein richtiger Drecksack, der halt die Leute wirklich beutelt. Hätte er dann das Schicksal verdient gehabt und dann alles auf einmal? Wäre das gerecht? Und trotzdem sagt Hiob dann zu seiner Frau, die sagt, immer noch fromm, willst du nicht aufhören mit Gott und sterben und irgendwie deine Ruhe haben? Dann sagt Hiob in der Situation noch, was du sagst, Frau, ist gottlos und dumm. Das Gute haben wir von Gott angenommen, sollten wir dann nicht auch das Unheil annehmen? Ich finde so, bis zu diesem Punkt, sind so die ersten beiden Kapitelchen im Buch Hiob, die relativ schnell durchgelesen sind. Ich empfehle es euch mal zum Nachlesen, ich empfehle euch das ganze Buch mal zum Nachlesen. Bis zu diesem Punkt erscheint mir so der Umgang Hiobs mit seinem Schicksal fast übermenschlich. Er trauert zwar, der berichtet halt, er schert sich da die Haare und macht so dementsprechende Trauergesten und ist vollkommen verzweifelt und ist entsetzt, aber er gibt sich in sein Schicksal, der Herr hat's gegeben, der hat's genommen, und hadert nicht mit Gott, sondern lässt es nicht einmal zu, dass andere, wie seine Frau zum Beispiel, über Gott schimpfen. Und das zeugt schon mal von einer sehr gefestigten Persönlichkeit und einer ganz tief angelegten Frömmigkeit, von der wir uns wahrscheinlich alle eine große Scheibe abschneiden könnten. Aber selbst bei Hiob, irgendwann ist es einfach zu viel und man stürzt in eine tiefe Verzweiflung hinein. Und das passiert dann auch in dem Buch. Ich habe deswegen den zweiten Punkt der Predigt Phasen der Verzweiflung genannt. Hier bekommt Besuch von drei Freunden. Die sitzen einfach erstmal 7 Tage nur bei ihm, schweigend und wollen mitleiden und sehen schon von Weitem, wie schlecht es ihm irgendwie geht. Und nach diesen 7 Tagen, nach 7 Tagen Schweigen und wo die Freunde einfach nur so mit dabei waren und ihm Gesellschaft geleistet haben in seinem Elend, bricht es auf Hiob heraus. Er kann einfach nicht mehr. Er schreit darum, er bedauert überhaupt geboren zu sein, wünscht sich den Tod und damit einfach Erlösung von dieser Situation herbei. Und gesagt, er hat einfach die Nase gestrichen voll. Und Psychologen und Mediziner beobachten heute auch so in Analysen in lebensbedrohlichen Krankheitssituationen, vielleicht zum Beispiel Krebs halt, verschiedene Phasen der Verarbeitung. Ich möchte da jetzt nicht groß drauf eingehen, ich habe uns mal eine Übersicht so gemacht halt. Also es gibt so verschiedene Sachen halt, sieht man das Pointerchen? Da genau. Da oben ist es zum Beispiel die die aktive Verweigerung, also die erste Phase, die beobachtet wird, dass man erstmal gar keine Lust hat, diese Diagnose anzunehmen und dagegen sich wehrt halt. Dann gibt es dann als nächste Stufe eine aggressive Verweigerung, einfach eine richtige innerliche Abwehr, dass man das jetzt wirklich überhaupt gar nicht akzeptieren kann. Wandelt sich manchmal in eine teilweise Verweigerung an, in eine depressive Annahme, in eine bewusste Annahme und eine verklärte Annahme. Dahinter stehen so ein bisschen die Erklärungen. Also es haben sich viele schlaue Leute Gedanken darüber gemacht, wie normalerweise so ein Verlauf ausschaut und vielleicht wie man auch damit dann so umgehen könnte. Dass man einfach mal sieht halt, okay, das ist eine vollkommen normale Phase, dass man nach einer anfänglichen Resignation irgendwann mal die Situation erfasst, dass man dann einfach, wenn man die Situation erfasst, den ganzen Ernst der Lage erfasst, erstmal vollkommen niedergeschlagen ist und zum Schluss dann vielleicht irgendwann mal in eine Akzeptanz der Situation hineinkommt. Das ist ja so ganz grob dieser Ablauf, der da geschildert wird. Das ist alles gut und schön. Das sind tolle wissenschaftliche Ergebnisse. Und es hilft Ärzten vielleicht und Psychologen, ihre Patienten zu verstehen und ein wenig da einzuwirken. Aber was hilft es mir in der Situation? Ist nicht alles, was einem Betroffenen, der selber so eine Diagnose bekommt oder den Angehörigen, die das hören, ist nicht alles, was mir in so einer Situation gesagt wird, selbst Tröstendes, Erklärendes, vollkommen sinnlos oder sogar in den Ohren der Betroffenen nach Huhn klingendes Gewäsch. Der Betroffene sitzt ja da und sieht sein Leben zusammenbrechen. Und da ist eigentlich im Prinzip nichts zu beschönigen, wenn man alles verliert. Und wenn man auch nur, sage ich mal in Anführungszeichen, nicht dass dieses ganze harte Schicksal wie Hiob hier in der ganzen Breite bekommt, sondern wenn man in Anführungszeichen nur seine Gesundheit verliert. Was bleibt denn dann übrig an Lebensqualität? Ist es dann nicht scheißegal, ob draußen die Sonne scheint oder ob die Spargelzeit begonnen hat oder wer deutscher Meister in ein paar Wochen wird? Na, wie gehen wir denn damit um? Wie gehen wir persönlich damit um, wenn wir Freunde eines Betroffenen sind? Jemand, der in einer ganz, ganz schwierigen Situation ist. Und jetzt ist irgendwo unsere Teilnahme oder unsere Ansprache irgendwie gefragt. Und wir spüren so irgendwie, wir müssten jetzt mal irgendwas dazu sagen. Wir persönlich, ich schließe mich damit ein, wir neigen dazu, oft schlaue Antworten zu suchen und Ratschläge zu erteilen. Das ist so ein Reflex. Wir wünschen uns so sehr, etwas ändern zu können, daher kommt das vielleicht so ein bisschen, wir würden vielleicht gerne einwirken, wir würden vielleicht die Situation selber gerne ändern und wir können es echt nur total schwer aushalten, selbst keine Erklärung für so eine schwierige Situation zu haben. Und genauso geht es auch Hiobs Freunden, diesen drei Freunden, die dazugekommen sind. Als sie mitbekommen, dass Hiob jetzt, sage ich mal in Anführungszeichen, dezent ausflippt bei der ganzen Geschichte, und seine immer lauter werdenden Klage, die sich auch so ein bisschen auf Gott dann richtet. Hiob hat ja immer gesagt, hier, der Herr hat's gegeben, der hat's genommen. Aber jetzt, als Hiob in diese Klagephase reinkommt, ruft er einfach auch zu Gott und sagt, wie kann das sein? Was mache ich falsch? Oder ich habe doch nichts falsch gemacht. Warum wird mir dieses Schicksal hier zuteil? Und die Freunde suchen in dieser Situation hörend eine Antwort, und finden auch eine. Nämlich, dann kommt eine ganz lange Phase im Buch Hiob, die man nicht mal so ganz detailliert durchlesen muss, weil sie lässt sich in wenigen Worten beschreiben, was Gespräche zwischen den Freunden von Hiob und Hiob beinhalten. Die beinhalten nämlich eigentlich, dass die Freunde relativ schnell auf den Trichter kommen, Gott kann es irgendwie nicht so richtig sein, also muss die Schuld doch irgendwie bei Hiob liegen. Hiob muss doch irgendwas falsch gemacht haben. Weil es könnte auch irgendwie sonst nicht so sein, dass jemand wie Hiob so umfassend leiden muss. Dann wäre das Leid ja letztendlich vollkommen sinnlos. Und das kann doch wohl irgendwie nicht wahr sein, dass Gott sinnloses Leid einfach so zulässt. Was diese guten Freunde allerdings nicht wissen, ist, dass es eine Vorgeschichte zu diesem Fiasko, was Hiob erlebt, gibt. Die Vorgeschichte steht nämlich ganz am Anfang vom Buch Hiob drin. Da gibt es nämlich eine Wette zwischen Gott und dem Satan, ob Hiob wohl in schwerer Prüfung durchhält. Satan verdächtigt in dem Gespräch mit Gott Hiob nämlich, dass er eigentlich nur so fromm ist und dass er eigentlich nur so gottgefällig lebt, weil es ihm so gut geht mit all dem Besitz, den Kindern und seiner Gesundheit. Und er vermutet, dass Hiob sofort abfällt, wenn man ihm das alles wegnimmt. Und so kommt es in diesem Epilog, in diesem Vorspiel, was im Himmel sich da irgendwie abspielen soll, dazu, dass eben zwei schwere Prüfungen aufgrund dieser Wette auf Hiob zukommen. Nämlich einmal, der erste Block ist, als Hiob Hab und Gut und seine Kinder weggenommen werden. dann endet erstmal das himmlische Vorspiel und dann gibt es nochmal eine zweite Begegnung zwischen Gott und Satan, eine zweite Wette und da geht es dann darum, okay, ne, er hat sich bewährt mit dem, was außen war, sein Gut, seine Kinder, aber wenn du ihn selber antastest, wenn du seine Gesundheit oder sein Leben antastest, dann weiß ich nicht, was dann passiert, ob er dann nicht doch abfällt. Das ist eine ganz ungeheuerliche Geschichte. Ich hoffe, euch geht es so ähnlich mit dieser Geschichte wie mir. Ich kann mit dieser Geschichte schwer leben. Also wenn ich das im Buch Hiob nachlese, dann drängen sich mir ganz, ganz, ganz viele Fragen auf, was denn das wohl für ein Mist mit dieser Wette ist. Vielleicht als literarisch gebildete Leute fällt euch vielleicht so etwas Ähnliches ein. Jemand hat geklaut im Buch Hiob, nämlich unser deutscher Dichterfürst Goethe. Nämlich im Vorspiel von Faust gibt es nämlich auch so etwas. Da gibt es auch so eine himmlische Diskussion darüber, wie das wohl ist, wenn der Teufel auf einen Menschen einwirken kann und ob er dann wohl besteht. Mir gefällt das nicht so wirklich, diese Geschichte. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und man muss sich auf den Punkt bringen, ist dann Hiobs Familie und seinem Besitz nur draufgegangen wegen so einer bescheuerten Wette? Es gibt auch so ein ganz altes Lied von dem deutschen Liedermacher Heinz-Rudolf Kunze. Da singt er irgendwie so Gott und der Teufel haben gewettet nur zum Spaß einfach so. Das wäre ja so ein bisschen so. Warum müsste man so etwas machen? Und ich möchte einen kleinen Einschub machen an der Stelle. Mit dieser, in Anführungszeichen, komischen Geschichte. Wette zwischen Gott und Satan und beim Buch Hiob sind sich eigentlich die Forscher, die Theologen, sehr einig darüber, dass das Buch Hiob jetzt nicht eine 1:1 historische Geschichte ist, die da wiedergegeben wird. Das Buch Hiob ist auch sehr lyrisch angelegt, es hat so diesen lyrischen Epilog und dann kommt eben diese lange Diskussion zwischen Hiob und seinen Freunden. Und die Forscher sind sich relativ einig, dass das Buch Hiob in erster Linie der sogenannten Weisheitsliteratur zuzurechnen ist. Also ein Buch, was den Lesern etwas erklärlich machen sollte über das Wesen von Gott. Und des Weiteren zieht sich durch das ganze Buch Hiob eine Widerrede gegen eine Theologie, die wohl vor dem Erscheinen des Buches Hiob gelehrt hat, dass man erfolgreich ist, wenn man gut und fromm handelt. Und das ganze Buch Hiob ist ein Plädoyer dagegen. Einschub zu Ende. Das heißt, ich möchte diese Wettgeschichte nicht als eine historische Tatsache darstellen. Und ich glaube auch nicht, dass die Absicht des Buches Hiob ist, so besonders sehr stark diese Wettgeschichte irgendwo in den Vordergrund zu nehmen. Interessanterweise taucht sie nämlich ganz am Ende bei den Erklärungen, warum Hiob das passiert ist, auch überhaupt nicht mehr auf. Nehmt es einfach mal, nehmt diesen Hintergrund, diesen Epilog, diese Vorgeschichte mit der Wette einfach mal als einen Gedankenanstoß über die Frage, ob es tatsächlich so ist, dass wer gut und fromm handelt, dann immer damit rechnen kann, dass am Ende, dass er gut behandelt wird und dass ihm Leid nicht zustößt. Das ist die Frage, die damit angestoßen werden soll. Weiter im Buch Hiob. Diese Klagen von Hiob, die Hiob vorbringt, die münden immer mehr auch in eine Anklage gegen Gott. Denn Hiob fordert Gott verbal heraus und stellt fest, ich habe mich nicht so schuldig gemacht, dass ich das verdient hätte. Was soll das? Sagt er eigentlich im übertragenen Sinne. Ich will eine Erklärung und scheue mich auch nicht, mich zu rechtfertigen. Ich diskutiere gerne mit dir, Gott. Und diese Haltung, die in den Worten von Hiob rauskommt in dem Buch, die bringt die Freunde noch immer mehr auf, denn sie denken, jetzt Moment mal, Hiob, du begehst eine Gotteslästerung. Du kannst doch so nicht mit Gott reden. Du kannst doch Gott nicht anklagen. Du kannst doch nicht einfach diesen Frust herausschreien und sagen, warum ist das so? Weil du musst dich Gott unterwerfen. Gott wird schon recht gehandelt haben. Wahrscheinlich, weil du eben falsch gehandelt hast. Aber ist das wirklich falsch, so wie Hiob zu reagieren in so einer Situation? Gott anzurufen, zu klagen, Gott auch anzuklagen? Und hat Hiob vielleicht doch den Zorn Gottes auf sich gezogen durch irgendetwas? Gibt es eine Erklärung dafür, warum das so ist? Und was sagt Gott eigentlich dazu, dass man ihn anklagt und eine Erklärung von ihm haben will? Und nachzulesen ist im Buch Hiob, Gott antwortet nicht auf diese tagelang diskutierten theologischen Streitfragen zwischen Hiob und seinen Freunden. Er spricht, das Buch Hiob sagt so aus einem Wettersturm heraus, tatsächlich selber in diesem Buch. Und das Interessante ist, dass er erstmal Hiob seine Größe und Souveränität als Schöpfer der Welt aufzeigt. Und er spricht ihn direkt an. Also er sagt in einer ganz langen Rede irgendwie, schau dir doch mal die Welt an. Schau mal alles an, was ich geschaffen habe. Und in dieser ganz persönlichen Ansprache hat Hiob ein Erlebnis. Aus der Antwort von Hiob können wir viel mehr herauslesen dann eigentlich, was Gott in Hiob angerührt hat. Hiob sagt nämlich, nachdem Gott mit ihm geredet hatte, Herr, ich erkenne, dass du alles zu tun vermagst. Nichts und niemand kann deinen Plan vereiteln. Du hast gefragt, wer bist du, dass du meine Wahrheit anzweifelst mit Worten ohne Verstand? Ja, es ist wahr. Ich habe von Dingen geredet, die ich nicht begreife. Sie sind zu hoch für mich und übersteigen meinen Verstand. Du hast gesagt, hör mir zu, jetzt rede ich. Ich will dich fragen und du sollst mir antworten. Herr, sagt Hiob, ich kannte dich nur vom Hören sagen. Jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich meine Worte, ich bereue in Staub und Asche. Und nun wird es interessant. Nachdem das passiert ist, nachdem Hiob so auf Gottes Ansprache reagiert, sagt Gott weiter, ich zitiere nochmal eine Stelle dann direkt daraus, als nun der Herr diese Worte mit Hiob geredet hatte, sprach er zu Eliphas von Teman, das ist einer von den Freunden, mein Zorn ist entbrannt über dich und über deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. So nehmt nun 7 junge Stiere und 7 Widder und geht hin zu meinem Knecht Hiob und opfert Brandopfer für euch. Aber mein Knecht Hiob soll für euch Fürbitte tun, denn ich will ihn erhören, dass ich nicht töricht an euch handle. Denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Und dann gingen die Freunde hin, brachten dir das Opfer, Hiob bietete für sie und dann hat sich die Situation umgekehrt. Hochinteressant, Gott sagt also, nicht Hiob hatte Unrecht in dieser Ansprache, in dieser Anklage an mich, sondern die Freunde, die versucht haben, Erklärungen zu finden. Und das führt mich zu der Empfehlung dieser Predigt, zum dritten Punkt. Dazu ist mir folgender Satz eingefallen, den ich ein wenig erklären muss. Mein Satz ist, den ihr heute auch mitnehmen könnt, ist, wenn du mit Leiden leben willst, oder wenn du mit Leiden lernen willst zu leben, lebe mit dem, der mit dir leidet. Das Interessante ist nämlich, Hiob findet im Buch Hiob zur Ruhe, nachdem Gott zu ihm geredet hat. Gott weist Hiob nicht zurecht, sondern er weist die Freunde zurecht, die mit Menschenweisheit Erklärungen gesucht haben, die nicht von Gott kommen. Das Interessante ist auch, dass ganz klar festgehalten wird, dass Hiob nicht irgendwie schuldig war, sondern er hat tatsächlich dieses Schicksal einfach erleiden müssen. Das war nicht eine Folge von schuldhaftem Verhalten, sondern dieses Schicksal ist aus uns nicht näher nachvollziehbaren Gründen über Hiob hereingebrochen. Das ist ihm einfach passiert. Und Gott offenbart sich in seiner Anrede an Hiob in seiner Größe als Schöpfergott. Gott antwortet nicht auf zahlreiche Einzelfragen, die da gestellt werden, sondern Gott stellt erstmal klar, wer er überhaupt ist. Und dann das Allerwichtigste. Das Allerwichtigste ist, dass Gott eigentlich in dieser persönlichen Ansprache in dem Buch Gemeinschaft herstellt. Er sucht den Kontakt, er lässt sich anrufen, er antwortet. Und wie dann die meisten von euch wahrscheinlich auch wissen werden, gibt es sogar im Buch Hiob ein Happy End. Zum Schluss nämlich, nachdem diese Buße für die Freunde getan ist, nicht für Hiob, nachdem also die Buße für die Freunde getan ist, wird Hiob wieder geheilt und Hiob bekommt auch in Anführungszeichen seinen Besitz wieder zurückgeschenkt. Er bekommt wieder ungefähr so das Doppelte von dem, was er eigentlich verloren hat und die gleiche Anzahl von Kindern werden ihm nochmal geboren und da steht ganz zum Schluss drin, das ist so das Happy End und Hiob starb dann so alt und lebenssatt. Das Zweite, was wir aus dem Buch Hiob lernen können, ist, dass es keine billigen Antworten auf Leid gibt. Ich weiß nicht, mit welcher Erwartungshaltung ihr vielleicht heute in die Predigt reingekommen seid, ob ihr jetzt vielleicht irgendwie von mir erwartet habt, dass ich irgendwie ein paar schlaue Dinge dazu sage, halt, warum denn Leid wohl geschehen kann. Sehr selten, extrem selten, ist Leid die Folge von eigenen Fehlern. Es gibt ja durchaus Leid, was wir in Anführungszeichen selber verursacht haben, also in das wir uns selber hineinmanövriert haben, weil wir was falsch gemacht haben. Aber das ist selten der Fall. Häufiger ist der Fall, dass wir einfach Leid in unserem Leben erfahren, wo es keine einfache Antwort darauf gibt, gerade wenn es um Tod und Krankheiten geht. Die lassen sich nicht auf eine Kausalkette zurückführen, auf eine zwingende. Es geht auch, interessanterweise, das habe ich ja vorhin schon angemerkt, letztendlich bei der Antwort von Gott im Buch Hiob gar nicht mehr um diese Wette und um die Prüfung, die am Anfang in diesem Epilog anklingt, sondern schlussendlich geht das eigentlich unter und es bleibt eigentlich nur stehen, dass Gott sich dem Menschen zuwendet, sich als Schöpfer Gott offenbart, ihm seine Größe zeigt und ihn persönlich anspricht. Was auch interessant ist, ist, dass bei Hiob der Satan handelt, der hier übrigens so ziemlich das erste Mal so in dieser Form auftritt, also so als eine Figur, die in irgendeiner Art und Weise die Menschen negativ beeinflussen möchte, die also ein bisschen als Ankläger auftritt, der hat ja fast so eine Staatsanwaltsfunktion. In dem Moment, er klagt Hiob an bei Gott und moniert, dass Hiob das Ganze vielleicht irgendwie so seine gottesfürchtige und fromme Haltung eigentlich nur hat, weil es ihm so gut geht. Und er versucht einfach so in diesem Epilog dann dementsprechend halt dann bei Gott ein schlechtes Bild auf Hiob zu werfen und dann eben handelt er ja danach auch in dem Buch. Er selber ist derjenige, der Hiob diese Leiden aufdrückt halt. Ne? Der Satan handelt, okay. Trotzdem, und das möchte ich auch nicht verhehlen, bleiben irgendwie bei diesem Buch bei mir verschiedene Fragen offen. Weil es bleibt nämlich zum Beispiel die Frage offen, warum lässt Gott eigentlich den Satan gewähren? Und warum endet zum Beispiel die Prüfung, es gibt ja zwei Prüfungen im Buch Hiob, warum endet zum Beispiel nicht die Prüfung nach Bestehen der ersten Etappe? Hiob hat sich auch toll gehalten beim ersten Mal. Diese wahnsinnige Katastrophe mit den vier Hiobsbotschaften, alles verloren, die Kinder verloren, hätte das nicht gereicht? Hätte man da nicht aufhören können? Und warum sterben Dritte dabei? Das sind offene Fragen, die aber einfach nicht beantwortet werden. Da gibt es keine einfachen Antworten darauf. Interessant ist aber bei allem, das finde ich das Allerwichtigste. Interessant ist, Gott antwortet nicht mit Erklärungen. Hiob hat keine Erklärung bekommen, sondern er kommt in die Situation persönlich rein. Der entscheidende Durchbruch ist, als Hiob die Größe Gottes erkennt und gleichzeitig erlebt, in der Stelle, wie ich dich vorhin schon mal vorgelesen habe, Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen, jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich meine Worte, ich bereue in Staub und Asche. Das ist das Entscheidende. Hiob erlebt die Größe Gottes und antwortet dann damit darauf, ich habe dich mit eigenen Augen gesehen. Und deswegen ist der Schlüssel zu einem Umgang in so einer schwierigen Situation, das lehrt uns Hiob, das unterwerfende Vertrauen in Gott und dass Gott dann auch, dass Gott sehen mit eigenen Augen. Gott in dieser Situation, in dieser Leitsituation unmittelbar persönlich selber erleben und Gott lernen, in dieser Situation zu vertrauen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte das jetzt auch nicht als eine billige Wahrheit hinstellen. Ich will nicht verhehlen, das ist total schwer. Und das ist auch ein Prozess, eine lange Entwicklung, gerade in solchen extremen Situationen, wo jemand in so einer starken Bedrängnis irgendwie drin ist. Und das ist gewiss auch ein langer Prozess, den man auch als langen Prozess stehen lassen kann. Und manchmal ist es vielleicht auch gar nicht gut, einen solchen langen Prozess abzukürzen. Und auch bei Hiob, das lehrt uns das Buch Hiob, gehörte eine lange Trauer, Verzweiflung, eine Phase, wo Hiob einfach nicht mehr konnte und das artikuliert hat. Und schlussendlich auch die laut gegenüber Gott vorgebrachte Klage mit dazu. Bevor das passiert ist, bevor Hiob mit dem Leid konfrontiert ist, im Leid zusammengebrochen ist und im Leid nach Gott gerufen hat und auch Gott diese Fragen gestellt hat, war Hiob fromm. Und das würde ich jetzt mal so interpretieren und ich denke, das heißt wahrscheinlich, er hat integer gelebt, besser als manche von uns. Er war gut, hat sich an moralische und vielleicht auch religiöse Regeln seiner Zeit gehalten. Und seine Frömmigkeit ging sogar so weit, dass er sich trotz des schlimmsten Elends nicht von Gott abgewandt hat am Anfang, nicht gleich irgendwie, wie seine Frau ihm das empfohlen hat, abgefallen ist von Gott, sondern an Gott dran geblieben ist. Und als er das getan hat, also als er sogar in dieser schwierigen Leitsituation an Gott dran geblieben ist, da hat er das Erwachen einer neuen Qualität in seiner Beziehung zu Gott erlebt. Und zwar gerade in dem Klagen und gerade in dem Angriff gegen Gott, warum ihm denn das alles widerfährt. Seine Vorwürfe waren, das sagt Gott auch in der Antwort nachher, zwar falsch zum Teil, aber, um es mal plakativ auszudrücken, Gott hält das aus, dass wir ihm falsche Vorwürfe machen, dass wir die Situation nicht verstehen, dass wir vielleicht auch Gottes Handeln falsch interpretieren. Das hält er aus. Und Gott ist bereit, uns zu antworten. Und das Buch Hiob lehrt uns vor allem, Gott geht es in allererster Linie um eine Beziehung zu uns. Nicht um so heuchlerische Frömmigkeit, also eine Haltung, mit der Gott scheinbar verteidigt wird, wie die Freunde das tun, mit der wir versuchen, seine Werke zu erklären, aber dabei vielleicht bei dieser Erklärung innere Vorbehalte selber haben. Und darum lieber im Gespräch mit Gott ehrlich seine Frustration zum Ausdruck bringen, als mit Menschenweisheit etwas in eine Situation hineinzuinterpretieren und anderen Leuten zu sagen, was gar nicht von Gott kommt. Das Gottesbild, was die Freunde von Hiob gehabt haben, ist letztendlich nämlich, Gott ist gerecht, also segnet er die Guten und straft die Bösen. Und Gott sagt, nee, das ist nicht so. Ihr habt mich falsch verstanden. Oder ihr Freunde habt mich falsch verstanden. Ihr habt nicht recht von mir geredet. Ihr habt die ganze Zeit versucht, mich zu verteidigen. Und das ist nicht so. Es gibt keine Kausalkette in der ganzen Geschichte. Hiob hat recht getan. Und warum hat Hiob recht getan? Weil Hiob nicht aufgehört hat, sich an Gott zu wenden, obwohl es ihm so beschissen ging. Hiob hat also eine ehrliche Beziehung mit Gott, eine richtige, ehrliche, offene Beziehung mit Gott im Leid, und zwar im tiefsten Leid erlebt. Und jetzt waren auch plötzlich keine Erklärungen mehr nötig. Hiob hat auch nicht mehr nach Erklärungen verlangt, sondern Hiob war an der Quelle angekommen. Er hat eine lebendige Gottesbeziehung erlebt. Und das ist jetzt viel Altes Testament gewesen, das ist die Geschichte eines Patriarchen gewesen, aber das, was Hiob hier erlebt hat, was uns hier von Hiob geschildert wird, als archetypisches Erlebnis, auch als eine Predigt in die damalige Zeit hinein halt, das hat seine Fortsetzung in Jesus Christus gefunden. Einige hundert oder tausend Jahre später, nachdem sich die Geschichte Hiob dort abgespielt haben soll. In Jesus hat Gott es auf die Spitze getrieben. Er hat nicht nur zu einem Menschen geredet, das hat er ja auch zu Hiob getan, sondern er ist selbst Mensch geworden und hat sich selbst kein Leiden erspart. Im Buch Hiob wird ja Satan angewiesen, als es um die zweite Prüfung geht und dass er jetzt also, dass Hiob mit Krankheit geschlagen werden kann, sagt Gott, okay, du kannst, das darfst du machen, aber taste sein Leben nicht an. Und das, was dem Satan dort in Bezug auf Hiob verboten wird, da ist Gott selber einen Schritt weitergegangen und ersparte sich selbst in Jesus nicht, dass er so weit leiden musste, dass er starb. Warum lohnt es sich denn, Vertrauen auch und gerade im Leid in diesen Gott zu haben, der durch Jesus Christus Mensch geworden ist? Ich denke, da gibt es ein paar Argumente dafür. Nicht nur, weil er selbst starb, das wird ja oft zitiert, ist auch ein gutes Argument, aber das Alleinstehen wäre das nur ein tolles Argument für so eine religiöse Gemeinschaft aus Selbstmordattentätern, die irgendwie Freude daran haben, halt, dass jemand vorangegangen ist und gestorben ist und dass man ihm irgendwie in den Tod vielleicht nachfolgen könnte, sondern ich finde, weil wir in Jesus sehen, wie sehr Gott mitleidet, wie liebevoll er ist. Wenn man sich das Leben, das irdische Leben von Jesus anguckt halt, dann sehen wir, dass in seiner Wirkungszeit, besonders in den 3 Jahren, wo er dementsprechend im Volk Israel gewirkt hat, keine einzige Gelegenheit ausgelassen hat, Leid zu bekämpfen, Kranke zu heilen, Menschen zu trösten, für Leute da zu sein. Er hat keine Gelegenheit ausgelassen, er hat sich keine Ruhe gegönnt, das steht irgendwie auch mal drin, er hat keinen Schlaf bekommen, weil er so viele Leute heilen musste. Jesus war davon, ich sage jetzt in Anführungszeichen, ein blödes Wort, hat in Anführungszeichen besessen davon, das Leid aus der Welt rauszubekommen. Und Jesus ist auch immer vom Leid entsetzt gewesen und traurig über das Elend, was er um sich gesehen hat. Mir fallen da die Geschichten von Lazarus ein, als Lazarus gestorben ist, und er dazu kommt in diese Situation, wie betrübt er darüber war. Es steht an ganz vielen Stellen in der Bibel immer so, es gingen ihm die Augen über. Also auf Deutsch gesagt, Jesus weinte um Leute, hat wirklich tiefen inneren Schmerz verspürt, wenn er gesehen hat, dass Leid zugeschlagen hat. Und an einer Stelle sagt er mal, die Leute kommen mir so wie Schafe ohne Hirte vor. Er hat Mitleid mit ihnen, dass die Leute ohne jeglichen Sinn und eben auch in schwierigen Situationen durch die Gegend laufen, ohne Hilfe zu haben. Und ganz am Ende der Bibel, auf dem Buch der Offenbarung, heißt es, da gibt es ein Versprechen, dass es dann eines Tages mal, wenn Jesus wieder zurückkommt, also leibhaftig zurückkommt, nicht nur im Heiligen Geist, der in uns lebt, sondern wenn die letzten Tage heranbrechen, dass es dann in der neuen Welt kein Leid und kein Geschrei mehr geben wird. Das ist ein Versprechen. Kein Leid mehr, kein Geschrei, kein Tod. Das sind für mich mehrere gute Argumente, sich Gott auch im Leid anzuvertrauen. Und es gibt noch einen letzten Punkt. Der letzte Punkt, den habe ich genannt. Alle Probleme sind mit Gott zu schaffen. Das ist ein ganz schöner Hammersatz. und die möchte ich bitte nicht so Nina Ruge-mäßig, so alles wird gut verstanden wissen. Versteht mich nicht falsch. Das Leben läuft nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Das haben ganz viele von euch am eigenen Leibe schon erlebt. Viel schlimmer, als ich das in meinem Leben erlebt habe, sitzen bestimmt einige Leute von euch, die schon richtig was um die Ohren bekommen haben. Und das passiert einfach. Wir beobachten das, das passiert Leuten, die gläubig sind, die fromm sind, es passiert Leuten, die nicht fromm sind, es passiert jedem Menschen auf der Welt. Und es kann jedem Menschen auf der Welt passieren, dass er leidet. Und Gott nimmt, warum auch immer, nicht das Leid nicht aus der Welt. Das tut er nicht. Er hat versprochen in der Offenbarung, dass er das später tun wird, am Ende der Zeiten, aber noch nicht jetzt. Aber Gottes Schutz ist über uns und das bedeutet, dass wir mit dem Leid, das uns gerade passiert, mit den Mitteln, mit dem Maß an Glauben und Kraft, das wir jetzt heute gerade haben, umgehen können, es durchstehen können. Das meine ich mit dem Satz. Alle Probleme sind mit Gott zu schaffen. Und das ist eine steile Behauptung. Wie komme ich dazu? Weil ich eine Zusage aus der Bibel habe. Im 1. Korintherbrief, im 10. Kapitel, Vers 13 steht Folgendes drin. Noch ist keine Versuchung über euch gekommen, die den Menschen überfordert. Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kraft hinaus versucht werdet. Er wird euch in der Versuchung einen Ausweg schaffen, sodass ihr bestehen könnt. Das sind starke Worte. Aber wenn du diese Worte wirklich verstehst und an dich ranlässt, dann wird das etwas in deinem Leben verändern. Ich selbst bin großer Grübler vor dem Herrn. Meine Frau kennt das nur zu Genüge. Und ich neige ganz oft dazu, selber innerlich zu sagen, packe ich nicht, schaffe ich nicht, um Gottes Willen, wie soll ich das noch hinkriegen halt. Und wenn du dich daran wiederentdeckst, dass dir das auch ganz, ganz häufig passiert, dass du in einer Situation einfach sagst, ich schaffe das einfach nicht mehr, ich komme nicht mehr weiter. Und vielleicht auch gerade in so einer Situation, wo du mit Krankheit und Leid konfrontiert bist. Dann ist diese Haltung, ich packe es nicht, letztendlich eine fatale Einstellung, die im Widerspruch zu Gottes Wort steht. Denn wenn ich so lebe und so denke, nachhaltig so denke, nicht nur in einem ersten Schock so denke und in einem ersten Schock mich runterziehen lasse und total verzweifelt bin, das ist normal. Und das hat selbst, in Anführungszeichen, unser Glaubensheld Hiob in dem Fall so erlebt halt. Ne? Sondern wenn du nachhaltig nicht davon ergreifen lässt, halt, dass Gott treu ist und in der Situation dir beistehen möchte, dann sitze ich einer Lüge auf, denn ich übersehe, dass Gott selbst seine Hand über mich hält und mit dabei ist, mit in dieser Situation, mitten in dem Elend und im Dreck. Und ganz viele Menschen, ganz viele Christen, ganz viele Leute, die ihr Leben mit Jesus Christus leben, haben in den letzten 2000 Jahren genau davon berichtet, dass Gott gerade in den dunkelsten Zeiten, also gerade in den allerschlimmsten Zeiten, die sie erlebt haben, bei ihnen war und sie getröstet hat. Mir fallen spontan dazu drei Beispiele ein. Einmal ist es Dietrich Bonhoeffer, von dem ja viele Leute wissen halt, also der ist im KZ eigentlich letztendlich aus seiner Überzeugung herausgestorben. Und dort hat er dieses Lied gedichtet, das werden viele Leute kennen, von guten Mächten wunderbar geborgen. Im KZ, kurz vorm Tod, kurz bevor er gestorben ist. Mutter Teresa, zweites Beispiel, hat mal davon erzählt, dass sie Jesus in den Armenvierteln von Kalkutta immer wieder begegnet ist. In der Begegnung mit den Kranken, mit den Leidenden, mit den Armen, den sie hat. Und ich glaube auch, wenn ich mich recht entsinne, das ist mir vorhin eingefallen, auch der Verfasser von dem Lied Blessed Be Your Name, Matt Redman, hat dieses Lied, glaube ich, auch aus einer Frustrationshaltung herausgeschrieben. Stimmt das, Micha? Weißt du das zufälligerweise? Ist ein bisschen, glaube ich, so. Ne? Ich glaube, also dem ist das auch nicht so leicht über die Lippen gekommen. Blessed be your name. You give and take away. Also du, ne, eben, du hast gegeben und du hast genommen. Sondern ich glaube, der hat das selber aus einer Situation herausgeschrieben, wo er mit was ganz Schlimmem konfrontiert war und trotzdem dieses Lied geschrieben hat, weil er Gott in einem Leid erlebt hat. Hat sein Kind verloren. Mhm. Und darum, das sind meine letzten Worte, wenn du mit Leid konfrontiert bist, vor allen Dingen, wenn du mit Leid bei anderen konfrontiert bist, gib keine billigen Erklärungen für Leid ab, sondern sei ehrlich und lass etwas stehen, was nicht du, sondern eigentlich im Prinzip nur die Beziehung zu Gott verändern kann. Die Beziehung zu Gott, die du selbst hast, wo du selbst Gott in der Leidenssituation erlebst und wo Gott zu dir genauso persönlich spricht, wie er zu Hiob gesprochen hat und zu vielen anderen Menschen auch. Und auch bei jedem anderen Menschen, auch zu anderen Menschen, muss Gott selbst in der Situation sprechen. Und glaub nie daran, dass du eine Leitsituation nicht schaffst, nicht durchstehen kannst, sondern vertraue dich ganz Gott an in so einer Situation, in aller Ehrlichkeit, genauso wie es dir geht, genauso wie du es denkst. Und das kann auch mal ein Heulkrampf oder ein Anschreien sein, aber lass dich niemals anlügen und glaub nicht, dass Gott nicht bei dir ist und dir nicht helfen und dich trösten möchte in so einer Situation. Jede Stimme, die das Gegenteil behauptet davon, sei es in dir oder die von einem anderen kommt, das ist eine Lüge. Damit möchte ich abschließen und möchte einfach nochmal die Band nochmal nach vorne bitten. Wir singen nochmal ein Lied zusammen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.